Ja, auch zu dem dritten Abend heißen wir Sie und euch alle ganz herzlich willkommen unter dem Thema Gesegnet, auch in schwierigen Zeiten. Gesegnet nicht nur durch das schöne Wetter heute Nachmittag, durch das wahrscheinlich mein Gesicht jetzt schattig auf dem Bildschirm wirkt, sondern ganz anders gesegnet. Das hat uns Stefan Ulrich jetzt auch in den beiden ersten Abenden schon vorgestellt. Und heute Abend hören wir etwas zu dem Thema mit Christus lebendig gemacht. Wir begrüßen auch alle Zuhörer, die sich über die Geräte oder Telefone eingeschaltet haben und wünschen, dass auch die Akustik gut funktioniert. Wenn nicht, gebt bitte irgendwie Nachricht. Ich möchte vorschlagen, dass wir zu Beginn das Lied aus dem Lied 205, das ist die Sammlung geistliche Lieder, zwei Strophen lesen. Und zwar aus Lied 205, die Strophen 1 und 2. Gott und Vater, dir wir danken für den Segen deiner Hand. Du hast dich in deiner Güte uns den Sündern zugewandt und uns in dem Eingeborenen reich beschenkt. Wir preisen dich. Durch sein Werk am Kreuz geschehen, schauen wir dich ewiglich. Noch bevor die Welt erschaffen, hast du uns in ihm erwählt. Nach dem Reichtum deiner Gnade vor dein Angesicht gestellt. Er, der stets den Vorrang habe und auf den dein Auge sieht, ist es, der mit Liebesseilen unser Herz zum Himmel zieht.
Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Ich denke, wir freuen uns, dass wir noch einmal die Gelegenheit haben, gemeinsam etwas über Gottes Wort nachzudenken. Und wie angekündigt, möchten wir heute die ersten Verse aus dem zweiten Kapitel des Epheserbriefes lesen. Wir lesen Epheser 2, Abvers 1. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Bis hierhin. Wir haben uns in den vergangenen beiden Abenden mit dem ersten Kapitel dieses schönen Briefes an die Epheser beschäftigt. Und wir haben gesehen, dass uns in diesem Kapitel der Ratschluss Gottes vorgestellt wird. Wir haben daran gedacht, dass der Ratschluss Gottes die ganze Gedankenwelt des Segens im Herzen Gottes meint, seine Pläne, seine Absichten. Und im Mittelpunkt dieser Gedanken Gottes steht der Jesus, sein geliebter Sohn. Und die Gegenstände dieses Ratschlusses der Gedanken Gottes sind wir, die Glaubenden. Und wir haben gesehen, dass in den ersten 14 Versen der Apostel Paulus in einen Lobpreis ausbricht. Angesichts der Tatsache, dass Gott es im Herzen hatte, Menschen, wie wir es sind, vor Grundlegung der Welt für sich auszuerwählen, für sich zuvor zu bestimmen und uns mit jeder geistlichen Segnung in dem Herrn Jesus zu segnen. Und wir haben etwas nur an der Oberfläche davon gesehen, was für eine Tiefe der Gedanken Gottes wir da erkennen können, was im Herzen Gottes für uns ist und für seinen Sohn. Und gestern Abend haben wir in den Versen 15 bis 23 gesehen, dass der Apostel Paulus angesichts dieser großen und hohen Gedanken, die er in den ersten Versen geleitet durch den Geist Gottes aufschreiben musste, die Notwendigkeit fühlt, ins Gebet zu gehen, den Gott unseres Herrn Jesus Christus zu preisen, zu ihm zu beten, ihm zu danken. Und in diesem Gebet haben wir gesehen, dass es dem Apostel Paulus am Herzen lag, dass die Epheser, und wir dürfen das auch für uns in Anspruch nehmen, doch mehr und mehr zu erfassen vermöchten, was im Herzen Gottes für sie, für uns ist. Wir haben uns daran erinnert, dass er in Vers 17 und am Anfang von Vers 18 darum bittet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er bittet darum, dass Gott uns Weisheit gibt und seine Gedanken offenbart und dass wir über den Segen, den er uns vorgestellt hat, zur Erkenntnis des Gebers des Segens kommen, zur Erkenntnis seiner selbst. Und dass wir dann an den Augen unserer Herzen erleuchtet werden, um tief in unseren Herzen, in unseren Zuneigungen zu verstehen, was Gott für uns im Herzen hat. Und diesen Wunsch, den haben wir doch auch alle und den möchten wir immer wieder vor uns stellen, dass das auch unsere Bitte ist, dass unser Gott und Vater uns an den Augen unserer Herzen erleuchtet und dass er auch heute Abend unsere Herzen anrührt und uns zeigt, was in seinem Herzen für uns ist. Und dann haben wir gestern gesehen, dass Paulus drei konkrete Bitten in seinem Gebet ausspricht. Die erste Bitte war, dass die Epheser wissen möchten, Vers 18, welches die Hoffnung seiner, das ist Gottes, Berufung ist. Wir haben uns erinnert, dass das zurückgreift auf das, was wir in Kapitel 1, Vers 3 bis 6 gefunden haben. Wozu Gott uns berufen hat, dass er uns zu seinen Kindern gemacht hat, dass er uns zu Söhnen gemacht hat. Und in Verbindung mit dem Ausdruck Hoffnung seiner Berufung haben wir uns daran erinnert, dass der Blick in die Zukunft geht, wenn wir in der Herrlichkeit sind und diese Berufung voll genießen und ausleben werden. Die zweite Bitte war, dass die Epheser wissen möchten, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Gottes Erbes in den Heiligen ist. Und da haben wir uns daran erinnert, dass das zurückgeht auf das, was wir in Vers 10 und 11 des ersten Kapitels finden. Dass Gottes für uns vorgesehen hat, dass wir mit dem Herrn Jesus ein Erbe antreten. Und dieses Erbe besteht in der Herrschaft über die gesamte Schöpfung in der Zeit des tausendjährigen Reiches. Und die dritte Bitte ist in Vers 19 vor uns gekommen, dass wir wissen, welches die überragende Größe der Kraft Gottes an uns, den Glaubenden, ist. Und wir haben gestern schon kurz gesagt, dass dieser Gedanke jetzt in Kapitel 2 fortgeführt wird. Die Kraft Gottes hat sich erwiesen an dem Herrn Jesus, indem Gott seinen Sohn aus dem Tod auferweckt hat. Das war ein gewaltiger Beweis der Kraft Gottes. Und sie hat auch gewirkt in dem Herrn Jesus, indem er ihn dann als Mensch in den Himmel genommen hat und ihn auf den höchsten Platz gesetzt hat, den es im Universum gibt, zu seiner Rechten, über alle Mächte, über alles, was man sich vorstellen kann. Das ist in den Versen 20, 21 und zu Beginn von Vers 22 aufgeschrieben. Aber der Gedanke ist, dass diese Kraft Gottes auch an uns, den Glaubenden, gewirkt hat. Und dieser Gedanke wird jetzt in Kapitel 2 fortgesetzt. Und wenn wir das zweite Kapitel nun vor uns haben, zumindest die ersten Verse, dann wird uns in diesem Kapitel gezeigt, was Gott getan hat, um seinen Ratschluss, seine Gedanken auszuführen. Und es wird deutlich, was mit und an uns geschehen musste, damit die Gedanken Gottes für uns überhaupt Wirklichkeit werden konnten. Und wir können in diesem Kapitel vielleicht drei große Punkte sehen, die den Absichten Gottes, was unseren Zustand betrifft, entgegenstanden. Die erste Tatsache ist, dass wir tot für Gott waren. Das kommt in den ersten 10 Versen vor uns. Ein zweites Hindernis war, dass wir fern von Gott waren. Das finden wir in Vers 11 und 12 und bis 13. Wir waren fern von Gott. Und ein drittes Hindernis war, dass wir untereinander als Menschen verfeindet waren, dass es Feindschaft zwischen den Juden, dem irdischen Volk Gottes, und den Menschen aus den Nationen gab, zu denen auch wir gehörten. Das sind drei große Hindernisse. Wir waren tot für Gott, wir waren fern von ihm und wir waren untereinander verfeindet. Das wird ab Vers 14 in Kapitel 2 vorgestellt. Aber dann wird uns in diesem Kapitel gezeigt, was Gott getan hat, um diese Hindernisse zu beseitigen. Und wir finden, dass er in Bezug auf die Tatsache, dass wir tot für ihn waren, dass Gott uns in seiner Gnade in dem Herrn Jesus lebendig gemacht hat. Das haben wir in Vers 5 am Ende oder in der Mitte, mit dem Christus lebendig gemacht. Solche, die tot waren, hat Gott lebendig gemacht. Das hat er getan, um seinen Plan mit uns ausführen zu können. In Bezug auf das zweite Hindernis, dass wir fern von Gott waren, hat er auch gehandelt. In dem Herrn Jesus, lesen wir in Vers 13, sind wir, die einst fern waren, durch das Blut des Christus nahe geworden. Diese Entfernung ist beseitigt worden durch den Herrn Jesus, in ihm und durch sein Werk. Wir sind jetzt nahe geworden. Und was die Feindschaft angeht, die zwischen Juden und Nationen bestand, hat der Herr Jesus Frieden gestiftet, sagt Vers 15, damit er die zwei, und das meint solche aus den Juden und solche aus den Nationen, Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz. Und in Vers 17 lesen wir, dass er Frieden verkündigt hat. So hat Gott gehandelt, um seine Segensabsichten für dich und mich zur Ausführung zu bringen. Er hat uns Leben geschenkt, er hat uns nahe zu sich gebracht und er hat uns Frieden geschenkt, hat uns versöhnt mit Gott und auch untereinander. Das vielleicht so als Überblick über das gesamte zweite Kapitel. Wir haben jetzt die ersten 10 Verse, den ersten Abschnitt in diesem Kapitel gelesen. Und vielleicht hilft es uns, wenn wir uns auch diese 10 Verse etwas einteilen, um das besser zu verstehen. Ich möchte zunächst einmal so in einem Überblick über diese Verse gehen. In den ersten 3 Versen dieses Kapitels lernen wir etwas über unseren Zustand in der Vergangenheit. Und in Vers 4 bis 6 lernen wir etwas über unsere Stellung in der Gegenwart. Und in Vers 7 bis 10 erfahren wir etwas über unsere gesegnete Zukunft und in Vers 10 auch nochmal etwas von den Gedanken Gottes im Blick auf unsere Gegenwart. Also unser Zustand in der Vergangenheit, unsere Stellung in der Gegenwart und die Zukunft, die für uns bereit liegt. Und man könnte auch sagen, dass in den ersten 3 Versen, wo unser Zustand vor unserer Bekehrung vor uns gestellt wird, wir das Urteil Gottes über uns finden. Und in Vers 4 bis 6 sein Handeln, das Handeln Gottes mit uns in Gnade finden. Und in Vers 7 bis 10 finden wir die Absicht, die Gott mit seinem Handeln im Blick auf uns verfolgt. So teilt sich also dieser erste größere Abschnitt in diesem Kapitel in 3 Unterabschnitte ein. Und was jetzt ganz interessant ist, und das hilft uns vielleicht, einen besseren Zugang zu diesem Abschnitt zu bekommen, dass der Geist Gottes uns die Gedanken, die er uns in diesen 10 Versen vermitteln möchte, in 4 Dreiergruppen vorstellt. Die will ich einmal kurz nennen. In den ersten 3 Versen lernen wir 3 Feinde des Menschen kennen. Und diese Feinde des Menschen sind einmal die Welt in Vers 2. Das ist zweitens der Fürst der Gewalt der Luft, eine Bezeichnung für den Teufel, für Satan. Und der dritte Feind, den finden wir in Vers 3, das ist das Fleisch, unser Fleisch. Dann wird uns in diesen Versen als zweite Dreiergruppe 3 Ergebnisse des Wirkens dieser Feinde vorgestellt. Das erste Ergebnis ist, dass wir tot waren in unseren Vergehungen und Sünden, Vers 1. Das zweite Ergebnis ist, am Ende von Vers 2, dass wir Söhne des Ungehorsams waren. Und das dritte Ergebnis ist, dass wir, Ende von Vers 3, Kinder des Zorns waren. 3 Ergebnisse des Wirkens dieser Feinde. Tod, Söhne des Ungehorsams, Kinder des Zorns. Aber dabei bleibt es nicht bei diesem dunklen Bild. Wir finden als nächstes drei Motive, die Gott angesichts dieses trostlosen Zustandes von uns zum Handeln bewegt haben. Drei Wesenszüge Gottes, in denen er tätig geworden ist im Blick auf uns. Das erste Motiv ist in Vers 4 die Barmherzigkeit Gottes. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Und das zweite Motiv, auch in Vers 4, ist seine viele Liebe, womit er uns geliebt hat. Und das dritte Motiv, das finden wir in Vers 5 und Vers 7, das ist seine Gnade. Oder, wie es in Vers 7 heißt, seine Gnade in Güte. Diese drei Wesenszüge Gottes haben ihn bewogen, unserem Elend zu begegnen. Und wenn Gott so wirkt, dann hat das ein wunderbares Ergebnis. Und so finden wir als letzte Dreiergruppe drei Ergebnisse des Wirkens Gottes in uns. Und das finden wir in Vers 5 und 6. Das erste Ergebnis ist, dass wir mit dem Christus lebendig gemacht worden sind. Und das zweite Ergebnis ist, dass er uns auch mit auferweckt hat. Das ist Vers 6 am Anfang. Und das dritte Ergebnis ist, dass er uns auch hat mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Lebendig gemacht, auferweckt, mitsitzend. Das sind die wunderbaren Ergebnisse des Wirkens Gottes an uns. Und dann finden wir in Vers 7 bis 10 noch zwei Absichten des Wirkens Gottes. Die eine Absicht betrifft unsere Zukunft. Das finden wir in Vers 7. Er möchte in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen. Das ist das Ziel, der Plan, den Gott vorhat. Und das zweite Ziel, das betrifft unsere Gegenwart, und das finden wir in Vers 10, dass Gott uns jetzt geschaffen hat, damit wir in guten Werken, die er zuvor bereitet hat, wandeln. Dass wir jetzt in unserem Leben eine Antwort auf seine Liebe, seine Gnade und seine Barmherzigkeit geben. Das vielleicht als ein kleiner Überblick über diese 10 Verse, um etwas besser den Gedankengang in diesen Versen verstehen zu können. Dann wollen wir versuchen, auf so einige Einzelheiten in diesen Versen einzugehen. Das Kapitel beginnt recht unvermittelt mit den Worten: Auch euch, die ihr tot wart. Und diese Worte knüpfen an Kapitel 1, Vers 20 an, wo von dieser Kraft Gottes gesprochen wird, in der er gewirkt hat in dem Christus. Und jetzt geht es hier in Kapitel 2 weiter: und auch in euch. Eigentlich müsste man hier lesen: auch euch hat er lebendig gemacht, die ihr tot wart. Aber dann kommt noch einmal eine Unterbrechung und erst in Vers 5 geht es dann weiter. Hat auch uns mit dem Christus lebendig gemacht. Aber zunächst, bevor er das vorstellt, zeigt er eben, wie wir uns erinnert haben, was unser Zustand war. Aus welchem Material Gott sein Werk baut. Und das Erste, was wir hier lesen, ist: wir waren tot in unseren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet. Ihr Kinder, das muss euch eigentlich auch auffallen, das ist doch komisch, oder? Wenn man tot ist, dann kann man doch nicht mehr wandeln. Wenn man tot ist, kann man doch nichts mehr machen. Aber wenn das hier so ausgedrückt wird, dann meint das nicht, dass wir körperlich tot waren, sondern dass wir geistlich gesehen für Gott tot waren. Vor unserer Bekehrung waren wir in einem Zustand, der für Gott tot bedeutet, mit dem er nichts anfangen konnte. Wir waren tot in unseren Vergehungen und Sünden. Darin haben wir vor unserer Bekehrung gelebt oder gewandelt. Und das ist ein wichtiger Punkt auch zum Verständnis des Epheserbriefes, denn viele von uns sind vielleicht mit dem Gedanken vertraut, dass wir in den verschiedenen Briefen des Apostels Paulus, besonders mit denen, in denen er uns die Lehre so vorstellt über die christliche Stellung, in unterschiedlicher Weise gesehen werden. Hier in Vers 1 erfahren wir die Blickrichtung, die im Epheserbrief in Bezug auf uns Menschen, auf uns Gläubige vorherrscht. Wir waren für Gott tot in unseren Vergehungen und Sünden. Im Römerbrief finden wir eine andere Blickrichtung. Dort wird uns vorgestellt, dass wir vor unserer Bekehrung in unserer Sünde, in unseren Sünden lebten. Und als solche, die in der Sünde lebten, hatten wir den Tod verdient. Und das sagt uns der Römerbrief. Wir sind mit Christus gekreuzigt, mit ihm gestorben und begraben worden. Und so ist dieser Zustand, wie wir im Römerbrief gesehen werden, beendet worden. Hier im Epheserbrief ist der Ausgangspunkt ein anderer. Hier sind wir bereits tot für Gott. Und was braucht ein Toter? Ein Toter braucht Leben. Und so finden wir hier in unserem Abschnitt, dass Gott uns lebendig gemacht hat. Das hilft auch so ein bisschen zum Verständnis der verschiedenen Briefe, wenn wir diese Gedanken berücksichtigen. Also der Ausgangspunkt ist, dass wir tot waren, geistlich tot für Gott. Wir wandelten nach dem Zeitlauf dieser Welt. Was ist denn der Zeitlauf dieser Welt? Wir könnten vielleicht auch sagen, das ist der Zeitgeist, der in dieser Welt herrscht. Die Denkrichtung, die Ausrichtung, die die Welt ohne Gott kennzeichnet. Und der Zeitlauf dieser Welt, der hat begonnen, können wir sagen, nach dem Sündenfall im Garten Eden. Und wenn wir wissen wollen, wodurch der Zeitlauf dieser Welt bis heute geprägt ist, können wir einmal nach 1. Mose 4 gehen, ganz an den Anfang der Bibel. Und das, was wir dort finden, das ist bis heute das Merkmal der Welt. In 1. Mose 4 wird ja berichtet, wie Kain seinen Bruder Abel ermordet hat. Und dann lesen wir in Vers 16, Kain ging weg vom Angesicht des Herrn. Er wollte nichts mehr mit Gott zu tun haben. Und dann wird uns in Vers 17 bis zum Ende des Kapitels etwas über seine Nachkommen berichtet. Da wird uns die Familie der Menschen ohne Gott vorgestellt und was sie alles gemacht haben. Man baute eine Stadt, man machte sich Musikinstrumente, Vers 21. Es gab geschickte Handwerker, Vers 22. Und all das, was der Mensch hier unternahm, um sich das Leben auf der Erde so angenehm wie möglich zu machen, das steht unter der Überschrift ohne Gott, weg vom Angesicht des Herrn. Und das prägt den Zeitlauf dieser Welt bis heute. Ob wir an die politische Welt denken, an die kulturelle Welt und in großen Teilen auch die religiöse Welt ohne Gott. Das mögen noch so menschlich gut gemeinte Dinge sein, die man tut, aber das große Merkmal ist ohne Gott. Das ist der Zeitlauf dieser Welt. Und das sollte für uns vorbei sein. Der Stellung nach ist das vorbei. Es heißt hier, in denen ihr einst wandeltet, aber das sollte auch in unserer Praxis sichtbar sein, dass wir mit diesem Zeitlauf oder Zeitgeist der Welt nichts mehr zu tun haben. Und müssen wir nicht sagen, dass das doch eine Gefahr für uns ist? Diese Anpassung an die Welt, die Weltförmigkeit auch unter den Kindern Gottes, auch da wollen wir uns vielleicht sensibilisieren lassen. Das soll für uns vorbei sein. Wir sollen solche sein, wie dieser Brief uns zeigt, die himmlische Gesinnung in ihrem Leben auf der Erde zeigen. Dann wird uns in Vers 2 gesagt, was die Welt ohne Gott antreibt, wer der Regisseur hinter den Kulissen ist. Und das ist der Teufel, der Fürst der Gewalt der Luft. Ja, der Teufel hat immer noch große Macht und er umgibt uns und die Menschen wie die Luft. Wenn hier davon gesprochen wird, dass er der Fürst der Gewalt der Luft ist, dann wird damit angedeutet, wir können uns seinem Einfluss nicht entziehen. Sein Machtbereich ist die Luft und er umgibt uns auch wie die Luft und durchdringt alles wie die Luft mit seinem Einfluss. Unter seiner Macht standen wir vor unserer Bekehrung. Und dieser Geist des Fürsten der Gewalt der Luft, der ist bis jetzt wirksam in den Söhnen des Ungehorsams. Wir haben uns daran erinnert, das ist eine Bezeichnung für Menschen ohne Gott, die nicht bekehrt sind. Es sind Söhne des Ungehorsams. Das meint, sie sind durch Ungehorsam charakterisiert, ähnlich wie der Ausdruck Kinder des Zorns. Und in Vers 3 wird dann nochmal betont, unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten, unser Leben führten. Und dann wird gesagt, was uns antrieb in den Begierden unseres Fleisches. Unser Fleisch, das ist nichts anderes als die in uns wohnende Sünde, so wie wir das in Römer 7 finden, die in mir wohnende Sünde, diese böse Quelle in uns, die nichts anderes kann und will, als zu sündigen. Das prägte uns vor unserer Bekehrung. Und die Begierden unseres Fleisches, das ist das Verlangen dieser bösen Quelle in uns nach schlechten Dingen. Und wenn wir an den Zeitlauf der Welt gedacht haben, dann wird die Welt gerade durch diese Begierden geprägt, dieses Verlangen nach Bösem. Und diese Begierde, die wird auch auf alle mögliche Weise in uns wachgerufen. Wenn wir an die Werbung denken, wenn wir an das Internet denken, an so viele Dinge, die uns jeden Tag doch umgeben, das zielt alles darauf ab, Begierden, ungute Wünsche, ein ungutes Verlangen in uns zu erwecken. Da brauchen wir auch Wachsamkeit, dass wir erkennen, wo Dinge sind, die zu unserem Schaden sind, die etwas in uns hervorrufen, was böse ist, was Gott nicht gefallen kann. Das sollte für uns vorbei sein. Aber den Menschen ohne Gott prägen diese Begierden, und es heißt weiter, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Ja, ohne Gott können wir gar nicht anders als diesen Begierden unseres Fleisches und dem Willen der Gedanken nachzugeben. Und wenn hier von Fleisch und Gedanken gesprochen wird, kann das ein Hinweis darauf sein, auf die ja, ich sag mal, eher niederen Motive in uns, grobe Sünden, und auf eher feinere Motive, feinere Sünden. Der Wille des Fleisches, das ist mehr so das grobe Leben in der Sünde. Und der Wille der Gedanken, das ist das Leben in der Sünde, was so einen besseren Anstrich hat. Vielleicht kann man sagen, dass der Wille des Fleisches uns in den ersten drei Kapiteln des Römerbriefes vorgestellt wird, wo wir lernen, wie der Mensch ohne Gott in der Sünde lebt, wie alle abgewichen sind und nur Böses hervorkommt. Und der Wille der Gedanken, den finden wir etwas in den ersten Kapiteln des ersten Korintherbriefes vorgestellt, wo von der Weisheit der Welt gesprochen wird, von der Philosophie und all diesen Dingen, die in der Welt von Ansehen und Bedeutung sind. Aber das alles war verkehrt. Und solche, die sich dadurch treiben lassen in ihrem Leben, die stehen unter dem Zorn Gottes. Wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die übrigen. In Johannes 3, vielleicht lesen wir das einmal, finden wir einen interessanten Vers. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wir können uns das so vorstellen, dass der Zorn Gottes wie so ein Schwert an einem dünnen Faden über den Menschen hängt. Und wer nicht den Herrn Jesus annimmt, wer sich nicht zu ihm bekehrt, den wird dieser Zorn Gottes einmal treffen. Unweigerlich. Das war unser Los von Natur aus. Wenn wir das so überdenken, dann ist das wirklich ein rabenschwarzes Bild, was uns hier von unserem Zustand vor unserer Bekehrung gezeigt wird. Wir waren tot für Gott. Wir lebten in der Sünde, in der Welt, ließen uns durch den Fürsten der Gewalt der Luft leiten und durch die Begierden unseres Fleisches. Wir waren Kinder des Zorns. Dunkler könnte man sich das kaum vorstellen. Aber dann ist so schön, dass Vers 4 kommt. Und Vers 4 mit diesen Worten beginnt: Gott aber. Das ist ein wunderbarer Gegensatz. Jetzt wird uns gezeigt, wie Gott mit uns, die wir in so einem hoffnungslosen Zustand waren, gehandelt hat. Gott aber. Wir finden ja verschiedentlich in der Bibel solche Gott aber, wo uns das Handeln Gottes in Gnade vorgestellt wird, angesichts unserer Hilflosigkeit und unseres Verderbens. Auch in Römer 5, Vers 8 lesen wir das, glaube ich, und auch an anderen Stellen. Gott aber. Und wie dankbar dürfen wir sein, dass Gott eingegriffen hat. Er hat gehandelt. Und diesen Gegensatz, das kann man vielleicht damit vergleichen, wenn man an einem Juweliergeschäft vorbeifährt. Habt ihr schon mal darauf geachtet, wie diese schönen Schmuckstücke präsentiert werden? Die liegen in der Regel nicht auf einem weißen Tuch, sondern auf schwarzem Samt, so ein goldener Ring. Da kommt die Schönheit dieses Ringes viel mehr zum Ausdruck. Und so arbeitet Gottes Wort oft mit diesen Kontrasten. Und so wird uns auch angesichts dieses dunklen Hintergrunds in Vers 1 bis 3 das Handeln Gottes umso größer, das wir in Vers 4 bis 6 finden. Und wir finden hier eben diese Motive, die Gott bewogen haben, mit uns zu handeln. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist ein Ausfluss der Liebe Gottes in Bezug auf unseren elenden Zustand. und auch im Blick auf unsere Schwachheiten und Begrenzungen, die wir als Menschen haben. Die Liebe Gottes im Blick auf unseren elenden und hilflosen Zustand und auf unsere Schwachheiten. Und Gott ist reich an Barmherzigkeit. Das wird auch im Titusbrief vorgestellt, dass Gott reich ist an Barmherzigkeit und uns gerettet hat. Und zweitens wird gesagt, wegen seiner vielen Liebe. Ja, die Liebe ist dieses Wesensmerkmal Gottes, seine Natur. Und ein Kennzeichen der göttlichen Liebe ist, dass sie aktiv wird, dass sie liebt und dafür noch nicht mal einen Beweggrund in dem Gegenstand ihrer Liebe braucht. Und so finden wir auch hier, wie die Liebe Gottes aktiv geworden ist. Zuerst lernen wir, wem gegenüber die Liebe Gottes aktiv geworden ist. Er hat uns geliebt. Uns, die wir tot waren, die wir Kinder des Zorns waren, die wir Söhne des Ungehorsams waren, die hat Gott geliebt. Mit seiner vielen Liebe. Da wird uns die Liebe Gottes in ihrer ganzen Fülle und in ihren verschiedenen Seiten vorgestellt. Uns gegenüber ist die Liebe aktiv geworden. Wann ist die Liebe Gottes denn aktiv geworden? Auch das sehen wir hier, als wir in den Vergehungen tot waren. Noch einmal wird daran erinnert, was in Vers 1 schon vor uns kam, dass wir geistlich gesehen tot für Gott waren. In diesem Zustand hat sich die Liebe Gottes an uns erwiesen, als es überhaupt keinen Anlass in uns dafür gab. Und drittens fragen wir uns, wie ist die Liebe Gottes denn im Blick auf uns aktiv geworden? Und die Antwort finden wir in diesen drei Ergebnissen des Wirkens Gottes. Durch diese Liebe Gottes, das Wirken Gottes in Liebe, sind wir lebendig gemacht worden, sind wir auferweckt worden und dürfen wir mitsitzen in den himmlischen Örtern. So groß ist die Liebe Gottes, die sich an uns erwiesen hat, seine viele Liebe. Und das erste Ergebnis ist eben, dass wir mit dem Christus lebendig gemacht worden sind. Das war unser Hauptbedürfnis als solche, die tot für Gott waren. Wir brauchten Leben und dieses Leben haben wir in und durch den Herrn Jesus bekommen. Und dieses Leben, was uns geschenkt worden ist das Leben des Herrn Jesus in Auferstehung. Das Auferstehungsleben, das ist das neue Leben, was wir bekommen haben. Im Johannesevangelium wird dieses Leben einmal als Leben in Überfluss vorgestellt. Das ist die höchste Form von Leben, das Auferstehungsleben des Herrn Jesus. Dieses Leben ist uns geschenkt worden. Und dadurch hat es eine große Veränderung unseres Zustandes gegeben. Vor unserer Bekehrung waren wir tot, im Zustand von Toten. Jetzt sind wir in einem Zustand des Lebens, mit dem Christus lebendig gemacht. Alles, was uns geschenkt worden ist, das sehen wir auch hier wieder, steht in Verbindung mit dem Herrn Jesus. Wir sind mit ihm lebendig gemacht, besitzen jetzt das Auferstehungsleben. Und dieses Auferstehungsleben, das ist eine Grundvoraussetzung für jeden Segen, der uns geschenkt ist. Und das Zweite, was hier gesagt wird, ist, dass wir auch mit auferweckt worden sind. Wir haben in Kapitel 1 gesehen, dass Gott den Herrn Jesus als Mensch auferweckt hat, nach vollbrachtem Werk. Und diese Auferweckung des Herrn Jesus rechnet Gott auch jedem zu, der das Werk des Herrn Jesus im Glauben annimmt. Er hat uns mit auferweckt. Und durch dieses mit auferweckt sein sind wir in einen ganz anderen Bereich eingetreten. Es hat ein Stellungswechsel stattgefunden. Bei dem mitlebendig gemacht haben wir gesehen, unser Zustand hat sich verändert. Bei dem mit auferweckt sehen wir, dass sich auch unsere Position, unsere Stellung verändert hat. Vorher lebten wir hier in der Welt, nach dem Zeitlauf dieser Welt. Jetzt, als solche, die mit auferweckt sind, leben wir in der Auferstehungswelt. In dem Bereich, wo sich der Herr Jesus als der auferstandene Mensch jetzt befindet. Und in dieser Welt gibt es eine Fülle von Schätzen für uns. In dieser Auferstehungswelt dürfen wir uns mit den ganzen Kostbarkeiten, die mit dem verherrlichten Herrn, dem auferstandenen Herrn in Verbindung stehen, beschäftigen und sie genießen. Da finden wir den Herrn Jesus als den großen hohen Priester, als unseren Sachwalter, als unseren Hirten, als den Eckstein, als den Kommenden. All diese Dinge, die mit dem verherrlichten Herrn in Verbindung stehen, dürfen wir genießen als solche, die mit Christus auferweckt sind. Und als solche, die sich in dieser Auferstehungswelt befinden, werden wir aufgefordert im Kolosserbrief auf das zu sinnen, was droben ist, und das zu suchen, was droben ist, wo der Christus ist. Und in ihm ist unser Leben verborgen. Und wenn wir uns das im Alltag mehr vergegenwärtigen, dann prägt das unser Verhalten auch in der Welt. Dann wird nämlich deutlich, dass unsere eigentliche Heimat nicht mehr hier diese Erde sind. Der Bereich, wo unser Leben seinen Sitz hat, das ist der Himmel, das ist die Auferstehungswelt. Und auch wenn wir hier noch auf der Erde sind, sollen wir doch als solche hier unser Leben führen, die ihre Heimat im Himmel haben, die Himmelsbürger sind. Und das macht klar, dass wir uns nicht in die Dinge dieser Welt einbringen, sei es in der Politik oder was es auch sonst sei. Unsere Heimat, unser Lebensbereich ist der Himmel. Und das dritte Ergebnis ist, er hat uns mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Wir haben uns schon daran erinnert, dass dieser Ausdruck himmlische Örter diesen himmlischen Bereich meint, den Himmel meint, wie wir ihn heute kennen dürfen, während wir noch auf der Erde sind. Den Ort, wo der Herr Jesus jetzt als der verherrlichte Mensch ist und diesen Ort, wo wir uns jetzt im Geist aufhalten dürfen, wenn wir uns mit dem Herrn in der Herrlichkeit beschäftigen, wenn wir das suchen, was droben ist, uns mit diesem Segen Gottes, den Gedanken Gottes für uns beschäftigen, dann sind wir in den himmlischen Örtern. Und hier heißt es, dass wir jetzt schon mitsitzen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Das heißt, in Christus Jesus, das heißt, aufgrund seiner Stellung, die dort ist. Gottes Wort ist ganz genau. Es heißt hier nicht, dass wir mit Christus jetzt schon dort sitzen. Wie gesagt, wir befinden uns, was unseren Körper betrifft, noch hier auf der Erde. Aber in Christus sind wir schon dort. Und dieses Mitsitzen lassen, das spricht von Ruhe. Das spricht davon, dass wir in Ruhe und Frieden den Herrn Jesus dort im Himmel genießen dürfen. Was für eine wunderbare Stellung ist das, die uns aus reiner Gnade geschenkt worden ist. Und das wird hier zwischendurch noch betont, am Ende von Vers 5, durch Gnade seid ihr errettet. Und in Vers 8 wird das noch ausführlicher betont. Alles, was hier beschrieben wird, geht von Gott aus. Wir konnten überhaupt nichts dazu beitragen. Es ist reine Gnade. Verstehen können wir das nicht, dass Gott so gewaltige Dinge an und mit uns getan hat, an uns, die wir so hilflos und in einem so traurigen Zustand waren. Wir können seine Gnade nur rühmen. Und dann in Vers 7 kommt auch etwas Großes vor uns. Diese Absicht, die Gott verfolgt hat, damit, dass er uns mit lebendig gemacht hat, dass er uns mit auferweckt hat und dass wir in dem Christus jetzt schon in den himmlischen Örtern mitsitzen dürfen. Gott möchte in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen in Christus Jesus. In den kommenden Zeitaltern, das meint die Zeit nach unserer Entrückung, die Zeit des tausendjährigen Reiches und dann die Ewigkeit. In alle Ewigkeit möchte Gott den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen. Was das wirklich bedeutet, ich glaube, das können wir überhaupt nicht erfassen und noch weniger erklären. Dieser Ausdruck Reichtum, den wir so oft im Epheserbrief finden und auch schon vor uns hatten, der wird hier noch gesteigert, den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte. Gott möchte in alle Ewigkeit uns immer neue Seiten seiner überragenden Gnade zeigen. Und in alle Ewigkeit werden wir Denkmäler der Gnade Gottes sein. Und wenn wir heute die Gnade Gottes in Güte erfahren und in unserem Leben genießen, dann steht das doch immer in Verbindung mit unseren Umständen, mit unseren Bedürfnissen und wird dadurch in gewisser Weise beeinträchtigt. Aber wenn wir in der Herrlichkeit sind, in der Ewigkeit, dann ist gar nichts Hinderndes und Einschränkendes mehr da. Dann werden wir vollkommen diesen überragenden Reichtum der Gnade Gottes in Güte genießen werden. Was das sein wird, können wir uns nicht ermessen. Es wird einfach Herrlichkeit sein. Und so wird in Vers 8 noch einmal betont, denn durch die Gnade seid ihr errettet. An all diesem Segen haben wir keinen Anteil aus uns selbst, konnten wir nichts beitragen. Es ist allein Gottes Gnade, die uns gerettet hat. Mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Das ist auch interessant hier. Der Glaube wird hier auch als eine Gabe Gottes bezeichnet. Das passt zum Brief an die Epheser, wo alles von Gott ausgeht. Und selbst wenn es um den Glauben bei uns geht, wird der Glaube hier als eine Gabe Gottes bezeichnet. Wir sind eher vertraut mit den Worten, die der Apostel Paulus zu dem Kerkermeister in Philippi sagte in Apostelgeschichte 16, Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Und das ist auch so, das ist die Verantwortung des Menschen, unsere Verantwortung, zu glauben, um gerettet zu werden. Und doch steht daneben dieser Gedanke, dass selbst der Glaube eine Gabe Gottes ist. Das können wir mit unserem Verstand auch nicht begreifen, aber doch wollen wir es so stehen lassen. Es ist unsere Verantwortung zu glauben, aber es ist letztendlich auch eine Gabe Gottes, dass wir glauben können. Und wenn man mal diesem Gedanken nachgeht, dann erkennt man, dass das auch noch an anderen Stellen gesagt wird, dass der Glaube eine Gabe oder ein Geschenk Gottes ist. Das war mir auch bis vor kurzem gar nicht so bewusst, aber dann ist mir das mal aufgefallen. Ich glaube, im Philipperbrief, da heißt das auch in Kapitel 1, Vers 29, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, Da wird auch davon gesprochen, dass es ihnen geschenkt worden war, an Gott zu glauben. Auch dieser Gedanke, dass der Glaube eine Gabe Gottes ist. Und auch im 2. Petrusbrief, in Kapitel 1, Vers 1, wird davon gesprochen, dass sie einen gleich kostbaren Glauben empfangen hatten. Auch der Glaube als eine Gabe Gottes. Und wenn das so ist, wenn wir durch die Gnade Gottes errettet sind und er uns den Glauben geschenkt hat, dann ist klar, dass das nicht aus Werken unsererseits ist, dass es auf unserer Seite nichts zu rühmen gibt, wie es am Ende von Vers 8 heißt. Das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, Vers 10, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Da wird noch einmal betont, was Gott mit uns getan hat. Wir sind sein Werk. Und die Anmerkung sagt, oder Gebilde. Man könnte auch sagen, wir sind Gottes Kunstwerk oder Gedicht. Gott hat aus totem Material, wie wir gesehen haben, etwas Wunderbares geschaffen. Aber wenn wir gerade gesehen haben, dass wir nicht aus Werken gerettet sind, dann meint das nicht, dass wir überhaupt nichts mehr mit Werken zu tun haben. Denn was uns am Ende von Vers 10 gesagt wird, dass es auch zu Gottes Absicht in seinem Handeln mit dir und mir gehört, dass wir jetzt, während wir noch hier auf der Erde sind, gute Werke tun. Was sind das denn für gute Werke? Uns ist klar, das sind keine guten Werke, die wir tun, um gerettet zu werden. Das ist ja sehr deutlich geworden. Niemand kann sich den Himmel durch gute Werke verdienen. Immer wieder wird in Gottes Wort betont, dass wir nicht aus Werken gerettet werden können, sondern nur aus Glauben, nur aus Gnaden. Aber als solche, die gerettet worden sind, sollen wir jetzt sehr wohl gute Werke tun. Und das sind Werke, die ein Ausdruck unserer Dankbarkeit sind für das, was uns geschenkt worden ist. Werke, die wir aus Dankbarkeit für die geschenkte Errettung und für den empfangenen Segen tun. Und das sind Werke, die zur Förderung der Interessen Gottes dienen und zum Wohl unserer Mitmenschen und Mitgeschwister sind. In diesen Werken sollen wir wandeln. Und solche Werke hat Gott für uns, für jeden von uns, zuvor bereitet. Und er hat uns seinen Geist gegeben. Und dieser Geist Gottes möchte uns auf einem Weg führen, jeden Tag, auf dem wir die guten Werke tun können, die Gott für uns zuvor bereitet hat. Auch das darf uns ansprechen für unser praktisches Leben. Und wir dürfen auch ganz konkret den Tag mit der Bitte beginnen: Herr, gib, dass ich heute meinen Weg so gehe, dass ich die Aufgaben, die Werke erkenne, die ich heute für dich und mit dir tun soll. Denn wenn wir so unseren Weg gehen, dann führt das letztendlich zur Verherrlichung unseres Herrn, unseres Vaters im Himmel. Dann zeigen wir dadurch unsere Dankbarkeit für diesen gewaltig großen Segen, den wir empfangen haben. Und wenn wir so über die Abschnitte, die Verse nachdenken, die uns etwas beschäftigen durften in diesen Tagen, dann haben wir gesehen, dass unsere Blicke zurückgeführt wurden bis in die vergangene Ewigkeit vor Grundlegung der Welt. Wir haben gesehen, dass Gott da schon an dich und mich gedacht hat, dass er uns auserwählt hat und zuvor bestimmt hat, in diese wunderbare christliche Stellung mit all ihren Segnungen zu kommen. Wir haben dann gesehen in Kapitel 1, Vers 7, dass dafür nötig war, dass der Herr Jesus in den Tod ging, dass wir in ihm die Erlösung bekommen haben, die Vergebung unserer Sünden. Und so aus diesem toten, für Gott unbrauchbaren Zustand herausgekommen sind. Und wir haben jetzt gerade gesehen, dass Gott für die Zeit, die wir noch hier auf der Erde sind, eine Absicht für uns hat, dass wir in den guten Werken, die er für uns zuvor bereitet hat, wandeln sollen. Und in Vers 7, hier in Kapitel 2, ist unser Blick in die zukünftige Zukunft gerichtet worden, wo wir gesehen haben, dass Gott in alle Ewigkeit uns den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte in Christus erweisen wird. So spannt sich dieser Bogen von Vorgrundlegung der Welt bis hin in alle Ewigkeit. Und angesichts dieser Fülle des Segens wollen wir noch einmal sagen, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus.
Ich möchte aus Lied 89 den ersten Vers vorlesen. Wer findet Worte, dir zu danken? O Vater, deine Lieb ist groß, ist unaussprechlich, ohne Schranken. Den Sohn, der stets in deinem Schoß, ihn gabst du hin, den Eingeborenen, du sandtest ihn zu uns herab. Für deine Feinde, die Verlorenen, gabst du ihn hin, in Tod und Grab. O wohl uns, dass du voll Erbarmen, dass du, o Gott, die Liebe bist, dass wir in treuen Vaterarmen so sicher ruhen durch Jesus Christ. In ihm gabst du uns Heil und Leben, ja alles, o wer liebt wie so sehr. Ein Gott, der seinen Sohn gegeben, ein solcher Gott versagt nichts mehr. Und aus Lied 117, Vers 1, von deiner Gnade will ich singen, die mich erfüllt mit selger Ruh, Anbetung deiner Liebe bringen. Wer liebt, o Gott, wer liebt wie du? Die Gnade führt von bösen Wegen den Sünder, den Verlorenen aus. Die Liebe eilt ihm froh entgegen, als käm der einzige Sohn nach Haus. Nur Gnade ist, die mir begegnet, solange ich hier in Schwachheit bin. Der Liebe Fülle dort mich segnet, komm ich zur ewigen Heimat hin. Mag auch hienieden alles wanken, mag alles hier auch enden sich. Die Gnade kennet keine Schranken und Liebe bleibet ewiglich. Wie kommt's, dass ich hier sicher gehe, weil deine Gnad, o Gott, mich schützt? Wie kommt's, dass ich im Kampf bestehe, weil deine Lieb mich schirmt und stützt? Ja, Gnade ist, die stets mich leitet, und Liebe, die mich führet heim. Schon ist die Wohnstätt dort bereitet, bald zieh ich jubelnd zu dir ein.
Wir sind sehr dankbar, dass wir diese Tage haben durften und in Tagen oder Monaten oder 13 Monaten, wo es Durststrecken gab und gibt, ist man besonders dankbar, dass Gottes Wort uns so auch nochmal in Präsenz, wie wir heute sagen, vorgestellt werden durfte. Vielen Dank für deinen Dienst und deinen Einsatz, lieber Stefan, und wir möchten dich und auch uns alle weiter der Gnade Gottes anbefehlen. Noch ein kurzer Hinweis, wenn ich das richtig aufgegriffen habe, sind die Vorträge alle aufgenommen worden und können also auch abgerufen werden. Wer die Zugangsdaten braucht, meldet sich am besten an die Kontaktadresse, die auf der Einladung steht, oder schreibt über die Mail, über die Internetadresse christen-in-gütersloh.de uns an. Dann wird, ich denke, der Dropbox-Link zugeschickt, und wer noch mit anderen Medien besser vertraut ist, dem wird auch sicherlich eine CD gebrannt. Kassetten gibt's, glaube ich, nicht mehr. Es hat mal jemand gesagt, das Wichtigste an einer Konferenz ist die Nacharbeit. Und das möchte ich gerne auch mal auf diese Vortragsabende beziehen. Das ist ja schön, dass wir diese Abende haben durften, und etwas bleibt immer hängen, aber es bleibt mehr hängen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und ich möchte euch einfach gerne ein Buch empfehlen, aus zwei Gründen. Und das Buch heißt von Arend Remmers, In Christus gesegnet. Es ist eine Auslegung zum Epheserbrief. Ich möchte es euch aus zwei Gründen empfehlen, einmal weil es übersichtlich und zu Herzen gehend uns die Texte nochmal deutlich macht und weiter vertieft, über die wir nachdenken durften. Und zweitens, das betrifft da mehr so die Personen, die hier in Präsenz sind, es ist mal vor ein paar Jahren an den Bibeltagen in Gütersloh über diesen Brief etwas nachgedacht worden und da ist noch ein Schwung Bücher übergeblieben. Und die liegen hier draußen, die sind also irgendwann mal bezahlt worden, die könnt ihr euch also gratis mitnehmen, mit der einzigen Bitte verbunden, sie auch so ab und zu lesen. Ja, wir möchten euch alle der Gnade des Herrn anbefehlen. Auch vielen Dank für alle, die zugehört haben. Und wir freuen uns, dass wir in Christus so reich gesegnet sind.